Hallo, herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Michael Lohmeier.
Ich bin Christine Meierhofer.
Und mein Name ist Theresa Wirth. Und ich habe euch heute auch was mitgebracht. Wie jedes Mal starten wir ja mit einem Mitbringsel. Und das ist diesmal kein Ding, sondern ein Spruch. Und ich hoffe, manche Leute werden mich jetzt nicht lynchen wegen der Aussprache. Ich habe es mir aber extra vorsagen lassen von einer ortskundigen Person. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn aus Kids ballert, kommt Reager. Erste Frage, was glaubt ihr, heißt das?
Wenn aus Kids bilder Regen kommt?
Nein, nicht ganz.
Ich hätte jetzt auch irgendwas mit Regen kommt getippt am Schluss.
Ja, das stimmt, dieser Teil. Ich sag's nochmal. Wenn aus Kids ballert, kommt Reager. Es ist nicht Kitzbühel.
Wenn das Rehkitz schreit. Ich weiß es nicht.
Okay. Hast du noch einen Tipp, Milo, oder soll ich es auflösen? Also, das ist ein Bregenzer wälderischer Bauernregel. Und das heißt, wenn es körnig schneit, kommt Regen nach. Ist die Übersetzung. Ich habe es ausgesucht, weil wir heute wahrscheinlich ein bisschen über Schnee reden werden und vielleicht auch über den Zeitpunkt, wenn es nicht mehr schneit. Und weil auch im Bregenzerwald der Ort der Mühls liegt, der als das schneereichste Dorf der Welt gilt. Und jetzt habe ich hier noch eine Frage für euch. Wie viel Meter Schnee fällt hier durchschnittlich in einem Winter?
Der schneereichste Ort der Welt. Wow, von dem habe ich überhaupt noch nie gehört.
Ja, weil er eingeschneben ist.
Es ist dort auch ein sehr großes Skigebiet, muss man auch dazu sagen. Also kennen sicher manche Leute.
Und wie viel Schnee dort in einem Winter fällt?
Genau.
Im Durchschnitt. Ich sage 1,5 bis 2 Meter.
Okay.
Nein, ich sage mehr.
Wie viel sagst du?
3 Meter.
Okay. Gut. Ja, ist jetzt leider beide ein bisschen daneben. Es sind nämlich 9,3 Meter Schnee, die dort fallen. Sie haben das ausgerechnet, indem sie mehrere Jahre, also jeden Winter den Neuschnee gemessen haben, also 7 Jahre hindurch. Da ist 65 Meter Schnee rausgekommen, also durchschnittlich eben gerechnet durch die 7 Jahre 9,3 Meter Neuschnee, wofür der Mühls 2006 den Weltrekord dann verliehen bekommen hat.
Ja, wir wollen heute nicht nur über den Schnee reden, das auch, aber auch übers Skifahren. Es ist ja Ski-WM aktuell, Semesterferien sind auch. Also ein guter Grund für uns, um nachzufragen, wie es eigentlich mit dem Skifahren in Zukunft ausschauen wird. Ich frage euch jetzt gleich einmal, Milo, Theresa, ob ihr heuer schon Skifahren wart und wenn ja, wie viel Schnee gelegen ist.
Ich war nicht Skifahren, aber ich war Langlaufen zweimal an 2 Wochenenden und es war in Niederösterreich, also überhaupt nicht hoch. Schnee ist schon gegangen, aber nicht wirklich viel. Also es waren vielleicht 5 bis 10 Zentimeter mehr, wird es nicht gewesen sein. Aber dafür ist beim zweiten Mal, wenn wir unterwegs waren, auf den Loipen ist ein Wind gegangen, der super winterlich war. Ja, also da ist, das Eis ist quer auf Augenhöhe gekommen.
Also das kann man in Wien auch haben, das braucht man nicht lange laufen gehen.
Das stimmt.
Ja, ich war einen Tag Skifahren tatsächlich in Kärnten, wo es jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig viel Schnee gegeben hat. Wir waren dann doch weiter oben, so um die 1800, 900 Meter. Da war dann natürlich also nicht nur die Piste weiß, sondern auch rundherum ein bisschen, aber es war doch, also Tiefschnee fahren konnte man nicht.
Das führt mich gleich zur nächsten Frage, nämlich wie schneesicher denn unsere Skigebiete tatsächlich sind?
Die Frage, die beschäftigt Wissenschaftler, die Wissenschaftlerinnen ja schon seit Jahrzehnten, muss man sagen. Und ich habe mehrere Male mit dem Meinhard Breiling über dieses Thema gesprochen, der schon Mitte der 90er Jahre begonnen hat, also ganz zu Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere, abzuwägen, welche durchschnittlichen Schneemengen fallen und welche durchschnittlichen Mengen fallen werden in Zukunft. Und der hat die Gegend eigentlich eingeteilt in 3 Zonen, nämlich Gebiete bis 400 Metern Höhe, dann Gebiete, die zwischen 400 und 800 Meter sind und die, die dann drüber sind. Und in denen, die drüber sind, wohnen weniger als 1/10 der Österreicherinnen und Österreicher, aber die werden profitieren, auch in Zukunft. Und alle anderen müssen sich darauf einstellen, dass sie weniger Schnee haben werden. Aber schon jetzt gibt es große Unterschiede, ja, mit einer durchschnittlichen Schneebedeckung. Also Decke kann man nicht wirklich sagen. Die schwankt eben von 10 bis 20 Zentimetern bis in, je nachdem, wenn man dann auf Gletscherhöhe ist, in Meterhöhe. Übrigens, die erste Studie, die zu diesem Thema gemacht worden ist, vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben worden. Und die ist dann unter Verschluss gehalten worden, weil man aus dieser Studie ableiten musste, wenn man lesen konnte, dass es mittelfristig bis langfristig ein Problem mit dem Klimawandel gibt.
Wann ist die rausgekommen?
Offiziell herausgekommen ist sie nie. aber sie ist fertiggestellt worden in Mitte der 90er Jahre.
Ah, ja. Ich habe mir einen WIFO-Bericht vom letzten Jahr angeschaut. Die haben ja mehrere, also alle möglichen Studien sich durchgeschaut, was so der Forschungsstand ist und haben dann auch ausgerechnet, wie viele Skigebiete noch schneesicher sein werden, anhand von auch Klimaszenarien. Da muss man zuerst mal dazu sagen, was schneesicher bedeutet oder wie sie es definiert haben. Da gibt es eben diesen Weihnachtsindikator, das fand ich ganz witzig. Also ob zu Weihnachten ein Skibetrieb möglich ist und den 100-Tage-Indikator, also ob eine Saison mindestens 100 Tage dauert. Und wenn diese beiden Indikatoren zutreffen, dann kann man sagen, okay, ein Skigebiet ist schneesicher. Und rausgekommen ist, also im Sukkus wird es auch noch bis zum Ende des 21. Jahrhunderts möglich sein, Ski zu fahren, aber eben in weniger Skigebieten als heute. Und großes Aber, nur mit Kunstschnee, also Naturschnee ist da natürlich viel, viel weniger vorhanden. Ja, konkrete Zahlen waren von 2041 bis 2070 werden es noch 80-92% der Skigebiete sein, die schneesicher sind. Und ab 2071 bis 2100 sind es dann nur noch 66-80% der Skigebiete. Und das eben, diese große Spannweite, erklärt sich durch die Klimaszenarien. Also sie haben dann eins hergenommen mit einer moderaten Entwicklung der Emissionen, also dass die quasi bis 2040 einen Höhepunkt erreichen und dann sinken und die Welt sich nur um ungefähr 2,1 Grad erwärmt. Da sind wesentlich mehr Skigebiete eben noch schneesicher, also quasi bis 2100 sogar 80%. Oder eben ein Szenario, wenn es noch heißer wird, wenn die Emissionen noch weiter über das ganze Jahrhundert ansteigen und es plus 4 Grad erreichen wird, dann eben nur 66% der Skigebiete. Aber es sind immerhin noch 66%, was mich eigentlich sogar überrascht hat ein bisschen, dass das dann doch noch so viele sind.
Ja, ich habe mit Andreas Gobier von Geosphere Austria vorab gesprochen. Der hat das Projekt Future Snow Cover Evaluation in Austria geleitet und hat dabei Schneedaten von ca. 1760 bis heute mit so Simulationsmodellen bis ins Jahr 2100 abgeglichen. Und der sagt zum Rückgang der Schneetage, von denen du schon gesprochen hast, Theresa, Folgendes.
Jetzt ist es natürlich sehr stark höhenlagenabhängig. Schnee ist einfach was, das ganz stark auf Temperatur reagiert, wie gesagt, und höher oben ist es typischerweise kälter als tiefer unten. Deswegen muss man die Höhenlagen betrachten. Weniger Tage mit Schneebedeckung gibt es in allen Höhenlagen, weil in allen Höhenlagen irgendwann einmal der Winter anfängt und aufhört und diesen Randsaisonen, da verlieren wir die Tage. Aber prozentuell betrachtet ist es natürlich in tiefen Lagen ganz gravierend, während es in hohen Lagen prozentuell betrachtet nur sehr wenig ist. Das macht einen großen Unterschied und in Zahlen ausgedrückt muss man damit rechnen, dass grob in den nächsten 30 Jahren in einer Höhenlage von um die 1000 Meter noch einmal die Naturschneesaison um etwa 3 Wochen kürzer wird.
Also in unserem Gespräch hat mir Gobier eben auch erzählt, dass bereits in den vergangenen Jahrzehnten wir an die 40 Schneetage pro Jahr verloren haben und das eben in Zukunft nochmal mehr werden könnten. Und dieses Szenario, von dem er da jetzt gesprochen hat, das bezieht sich auf eine Erderwärmung von um 2 Grad. Also das wäre eigentlich eh schon der bessere Fall.
Ja, also ich glaube, man muss da 2 Dinge in Erinnerung rufen. Das eine, das ist nämlich, dass die Erwärmung des Klimas und der Durchschnittstemperaturen in den Alpen doppelt so schnell unterwegs ist als im globalen Mittel.
Das stimmt, ja.
Der andere Punkt ist eine Studie vom Johann Niemöller Research und von der Uni Grenoble aus dem Jahr 2017, die gesagt haben, okay, was passiert denn in den Alpen, Wenn die Temperatur im Schnitt um 2 Grad steigt, dann sind 53, also praktisch die Hälfte aller Skigebiete, nicht mehr ohne künstliche Beschneiung zu betreiben. Und wenn diese Erwärmung 4 Grad ausmacht, dann sind es 98% der Gebiete. Also das heißt, ohne Beschneiung geht es nicht. Und wenn diese Beschneiung weiter gemacht wird, dann wird es für viele Skigebiete einfach ein finanzielles Problem, weil sie sich diese Umbauten und das ständige Umschaufeln des Schnees nicht leisten können. Ne?
Vorhin wurden so die Prozentzahlen genannt von den Skigebieten. Also es gibt über 400 Skigebiete in Österreich und die meisten davon hat man noch nie gehört, weil sie einfach wirklich sehr klein sind und sehr niedrig auch liegen. Es sind halt irgendwie so lokale Berge, Hügel mit vielleicht einem oder zwei Schleppliften. Die wären halt dann am allermeisten davon betroffen, von diesen Entwicklungen.
Zu dem Thema war ja auch vor kurzem der Chef von Eco Plus Alpin, das sind die Skigebiete in Niederösterreich, die da zusammengefasst sind, Markus Redl, in einem APA-Interview. Und der hat eben gesagt, dass eben ein Lösungsweg für diese kleineren Skigebiete, also gerade in Niederösterreich sind das ja viele, dass die eben einfach ihre zu beschneidende Fläche reduzieren werden müssen, um eben das noch wirtschaftlich rentabel zu machen und dafür aber halt hier perfekte Bedingungen schaffen. Er hat es witzig ausgedrückt, also die wegfallenden Pistenkilometer könnte man dann idealerweise mit einer, unter Anführungszeichen, Inszenierung quasi wettmachen, also andere Angebote abseits der Piste.
Da sind wir eigentlich schon mittendrin in dem, was sich daraus ergibt aus dem Stand der Forschung. Milo, du hast das vorhin so erzählt, dass man irgendwie vor mittlerweile fast 30 Jahren sich irgendwie damit noch nicht so auseinandersetzen wollte, von Seiten der Branche vielleicht oder vielleicht auch von Seiten der Politik. Da hat sich schon sehr viel verändert, wenn mittlerweile sogar die Interessensvertreter der Branche aktiv mit dem Thema nach außen auftreten. Und das macht auch durchaus Sinn, weil in Österreich macht der Wintertourismus 6% des BIPs aus. Das ist jetzt nicht so wenig. Deswegen sollte man sich da eigentlich sehr intensiv damit auseinandersetzen und gute Lösungen überlegen.
Ja, total. Aber was ich auch noch spannend fand, was er gesagt hat, weil er ist natürlich, wie du sagst, ein Interessenvertreter. Also will das ja auch weiterführen und jetzt nicht sagen, okay, Skifahren ist ein Auslaufmodell. Und er hat dann eben auch davon gesprochen, um quasi die junge Bevölkerung doch noch quasi an das Skifahren heranzuführen, könnte man ja auch mehr Sportinfrastruktur in Ballungszentren schaffen. Und er hat davon Trockenpisten zum Beispiel geredet, wo halt die ganz Kleinen schon mal erste Erfahrungen machen können. Also er träumt von einer Skihalle in Wien und andere.
Okay, das war jetzt nicht die Anpassung an den Klimawandel, die mir vorgeschwebt ist, aber.
Naja, also ich glaube, das Skifahren als Inszenierung oder Sport wird sicher sehr lange noch nicht verschwinden. Die Fragestellung, die sich ergibt, ist aber wohl eher jene, was wir bereit sind und willens sind, in Kauf zu nehmen an, sage ich mal, Naturzerstörung, Naturverbrauch. Und dann Ressourcenverbraucher. Das ist enorm und in den vergangenen 20 Jahren oder so enorm gewachsen. Ja.
Genau, bleiben wir mal gleich bei einer Anpassungsmaßnahme, die wir ja eigentlich schon seit Jahrzehnten kennen, nämlich der künstlichen Beschneiung, also dem technischen Schnee heißt das oft im Fachjargon. Da würde mich interessieren, was für eine CO2-Bilanz oder wie umweltschädlich ist das eigentlich? Oder es ist ja oft so ein Feindbild.
Also man braucht ja, glaube ich, gar nicht jetzt irgendwelche Feindbilder zu zeichnen. Aber wenn wir vom Alpenraum reden, dann reden wir von 100.000 Hektar, die beschneit werden. Und wenn wir vom Beschneien reden, dann reden wir von 80.000 Schneekanonen, Tendenz stark steigend. Und wir reden dann natürlich von einem enormen Stromverbrauch, also knapp das Ausmaß, was Wienerinnen und Wiener in einem ganzen Jahr verbrauchen. Und wir reden auch von einem sehr großen Verbrauch von Wasser, ja, und Bereitstellung von Wasser. Und das muss von irgendwo herkommen. Und das wird halt schwierig, wenn die Gletscher weg sind. Also bis zum Jahr 2100 wird kaum ein Alpengletscher noch existieren. Da gibt es das Wasser dann einfach nicht. Es gibt jetzt die Riesenbecken, wo 100.000 Liter Wasser vorgehalten werden, um dann eine Beschneiung zu machen. Und darüber muss man sich natürlich auch klar werden, das ist dann das Problem vor allem für die tiefer liegenden Skigebiete, dass es nicht nur zu wenig Wasser und zu wenig Strom gibt, sondern dass es insgesamt viel zu teuer wird.
Ich glaube aber schon, also ich bin ja jetzt keine Expertin, muss ich zugeben, aber also prinzipiell kann man das ja auch relativ, also umwelt- oder beziehungsweise klimaschonend auch gestalten, oder? Also wenn du zum Beispiel jetzt einen Strom nimmst, der eben aus erneuerbaren Energien kommt, hast du das Problem sozusagen schon mal gelöst, unter Anführungszeichen. Wasser kann man jetzt auch speichern. Es muss ja nicht immer das frische Gletscherwasser sein, sondern dann muss man halt das Regenwasser, was sonst fällt im Jahr, vielleicht auffangen und speichern. Da wird es sicher auch Möglichkeiten geben. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das ist sicher nicht die naturfreundlichste.
Ja, weil vor allem das Hochgebirge, das ist ja ein Gebiet, das früher irgendwann einmal völlig unberührt gewesen ist und wo sich Steinböcke und andere Viecher getummelt haben. Und dieser Lebensraum wird natürlich verändert und eingeschränkt.
Da ist es halt schon durchsichtbar, ja, muss man halt auch dazu sagen.
Stimmt, aber das passiert natürlich noch viel, viel stärker. Ja,
ja, ich habe mir auch noch die CO2-Bilanz von Skiurlaubern angesehen. Da ist jetzt nicht genau rausgefiltert worden, was die Schneekanonen und so weiter ausmachen. Aber prinzipiell ist diese Bilanz gar nicht so fatal oder schlecht, wie man das vielleicht glauben könnte. Also eine Treibhausbilanz von einem Österreicher, der Skifahren geht, ist relativ ähnlich wie jemand, der im Sommer auf Urlaub fährt in Österreich, und viel, viel geringer als jemand, der zum Beispiel jetzt nach Spanien fliegt oder auf die Malediven, weil eben ein Großteil, also wirklich die Hälfte der CO2-Bilanz eines Skifahrers durch die An- und die Abreise entsteht.
Und durch den Konsum wahrscheinlich, ne?
Ja, der ist dann wieder extra, genau. Also die Hälfte ist wirklich die Anreise, dann 32% sind die Beherbergung, 18% nur die Aktivitäten selber, hat das Umweltbundesamt 2018 ausgerechnet. Also gerade da kann man einfach auch viel machen bei der Mobilität. Es gibt ja auch schon Skigebiete, wo man mit der Bahn hinfahren kann. Was man auch dazu sagen muss, es kommen immer mehr ausländische Gäste. Also in Österreich sind da die Zahlen am Steigen und die eben dann oft wieder mit dem Flugzeug.
Davon hat mir auch Andreas Gauthier erzählt, der da nicht nur die einzelnen Touristinnen und Touristen in der Verantwortung sieht.
Diese Symbolbilder, die Schneekanonen unter Anführungszeichen, also das ist die Erzeugung vom technischen Schnee, dass die eigentlich für nur einen sehr kleinen Bruchteil der Emissionen verantwortlich sind, sondern dass im Sektor Transport, Anreise, Verkehr der größte Teil der Emissionen steckt. Und dahingehend müsste man sich natürlich auch überlegen, oder es tut man teilweise auch schon, wie man klimafreundlicher Skifahren gehen kann. Damit meine ich jetzt nicht nur die einzelnen Touristinnen und Touristen, sondern natürlich auch die, erstens die Allgemeinheit, weil Transportinfrastruktur ist was, was auch kein Bergbahnbetrieb allein leisten kann. Also auch die Politik generell und drittens natürlich die Tourismusbetriebe vor Ort auch. Hier gibt es großes Potenzial, meiner Meinung nach.
Na, ein Punkt, glaube ich, muss man auch noch dazu sagen, dass die Beschneiung natürlich nur bis zu einem gewissen Grad funktioniert, nämlich wirklich bis zu einem gewissen Grad. Wenn es zu warm wird, dann ist finster mit der Beschneiung, dann geht gar nichts, ja, dann gibt es keinen Schnee.
Das stimmt, und auch die Tage, an denen eine Beschneiung prinzipiell möglich ist, werden durch die Erderwärmung weniger.
Kurz gesagt erwarten wir, dass die Anzahl der Tage, die sich zur Beschneiung eignen, in der wichtigen Saison, das ist immer so der Dezember etwa, wenn die Grundbeschneiung gemacht wird, in tiefen Lagen, sagen wir mal um die 1000 Meter, das sind so typische Talstationslagen oder die Pisten zur Talstation runter, in den nächsten 30 Jahren auch um 5-10% weniger werden. Allerdings eben 5-10% ist jetzt nicht gar keine Beschneiungszeit mehr, sondern das ist was, womit voraussichtlich die meisten Betreiber von Skigebieten durchaus umgehen können. Es ist eben nur auch ein Hinweis darauf, dass technische Beschneiung schlicht und einfach wichtiger wird.
Also das heißt, das Beschneien ja prinzipiell weiter möglich sein wird, halt an weniger an Tagen, aber prinzipiell ist das eigentlich ja gar nicht so eine schlechte Nachricht für den Skitourismus in Österreich, oder?
Aber es ist natürlich schon auch ein bisschen eine schlechte Nachricht für die Umwelt, weil die wird umgebaut auf Teufel komm heraus. Und das ist natürlich einfach die Kehrseite der Medaille.
Es gibt ja auch im Moment Bestrebungen, einfach Skigebiete, die weiter oben liegen, noch mehr auszubauen, um da quasi möglichst lange, möglichst gut Skifahren zu können. Das ist natürlich eine, wie du sagst, eine Auswirkung auch auf diese sensible Natur.
Ja, entsprechende Prognosen jetzt so von Touristikern, die sehen schon eine Veränderung, auch was den Wintertourismus anbelangt, was die Zielgruppe anbelangt, nämlich ein bisschen weg von diesem, wie wir das traditionell kennen, der National- und Breitensport für alle, weil eben auch viele dieser niedriggelegeren Skigebiete wird es dann nicht mehr in der Form geben, sondern es wird einfach exklusiver werden, es wird mehr Gäste aus dem Ausland anziehen.
Also die Statistik gibt es jedenfalls noch nicht her. Wir haben 70 Millionen Nächtigungen in Österreich, das sind mehr als 40 Millionen in zwei Bundesländern, in Tirol und in Salzburg.
Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche, aber die Statistik gibt uns da schon Antworten. Also ich habe da in dem WIFO-Bericht nämlich auch gelesen, dass sich das durchaus verändert. Also der Trend geht weg von diesen längeren einwöchigen Urlauben von der ganzen Familie hin zu, okay, vielleicht einmal nur kürzer fahren, ein Wochenende, ein verlängertes. Die Nächtigungen selber sind relativ konstant, aber es kommen halt teilweise wirklich andere Leute oder die fahren eben kürzer und dafür halt mehr hintereinander.
Ja, und Teil dieser Entwicklung ist ja auch, dass viele Tourismusgebiete nicht mehr nur, sofern sie die Möglichkeit haben, nicht mehr nur auf Wintertourismus setzen, sondern dann eben auch versuchen, Sommersaison oder Nebensaison für sich in Anspruch zu nehmen durch zusätzliche Attraktionen von Mountainbike-Strecke bis hin zu Sommerrodelbahn. Und ja, natürlich, das sind auch alles Tätigkeiten, die ökologische Auswirkungen haben.
Ja, aber also es muss doch schon Ideen geben, wie man das auch ökologischer veranstaltet, oder?
Da gibt es natürlich Ideen, kann man jetzt übers Für und Wider streiten, wie viel das dann bringt. Aber es gibt auch wirklich einige Skigebiete, die da total dahinter sind und sich sehr bemühen. Ein Beispiel ist das Skigebiet am Katschberg. Da bekommen Urlaubende einen Rabatt, wenn sie öffentlich anreisen. Es gibt dort vor Ort nicht nur Shuttlebusse, sondern auch E-Autos, die man leihen kann. Das ganze Skigebiet ist auf Ökostrom umgestiegen. Es gibt lokale pflanzliche Gerichte in den Skihütten und fast alle Betriebe dort haben auf Fernwärme umgestellt. Also das sind dann eben so eine Mischung aus größeren und kleineren Maßnahmen, die in der Gesamtsumme schon herzeigbar sind.
Ich bin übrigens auch mit einem Shuttlebus zum Skigebiet gefahren, mit einem Gratisbus. Es war sehr angenehm, man braucht sich um nichts kümmern, steigt einfach ein, wird vor der Lifttür quasi rausgelassen. Nur einen Rabatt habe ich nicht bekommen.
Ja, ist ja auch, haben wir ja heute auch schon gelernt, wenn man seinen eigenen Skiurlaub oder seinen Skiausflug möglichst ressourcenschonend und klimafreundlich gestalten will, ist die Anreise der größte Hebel.
Ganz genau.
Und auf wie viel Kunst und oder Naturschnee wir in Zukunft Skifahren werden, das haben wir eigentlich selbst in der Hand.
So ist es. Aus meiner Sicht ist es im ureigensten Interesse der Tourismusindustrie in Österreich ganz stark sich für Klimaschutz einzusetzen. Und ich bin sehr froh, dass sich da auch ein Umdenken ergeben hat in der Tourismusindustrie, soweit ich das beobachte. Das ist natürlich nur partiell und natürlich habe ich mehr Kontakt mit Betrieben, die auch aktiv interessiert sind an dem Thema, weil die anderen kommen nicht auf mich zu. Trotzdem nehme ich das schon sehr stark wahr.
Genau, also wichtiger Hinweis zum Schluss. Und jetzt würde ich sagen, mache ich euch noch etwas Mut.
Bitte darum.
Bitte, ja.
Yes. Mut.
Schon seit einigen Jahren gibt es die Initiative Alpine Pearls. Das sind Orte, die einen autofreien Urlaub ermöglichen. Also dazu gehören etwa Weißensee und Malnitz und weitere Orte in Österreich, Italien, Slowenien und Deutschland. Und dort bietet eben der Ort die entsprechende Infrastruktur an, sprich Shuttlebusse, Abholservices, um autofrei urlauben zu können.
Das ist super.
Super, und ich kann es aus erster Hand erzählen. Ich war nämlich schon in einer dieser Orte. Es funktioniert auch.
Für euch getestet und damit war es das mit der heutigen Folge von Der letzte Aufguss. Wir verabschieden uns
und wünschen euch noch einen schönen Winter.
Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns bitte eine E-Mail und abonniert diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.